Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Kelp, Seegras und Co., das Gemüse aus dem Meer, ist für die einen befremdlich, für die anderen ein Superfood. Mein heutiger Gast ist die Algenexpertin, Buchautorin und Gründerin von Pure Raw, Kirstin Knuffmann. 2010 von Kirstin Knuffmann ins Leben gerufen, war ihre ursprüngliche Idee, Produkte, die sie zu dem Zeitpunkt nur für sich selbst ausgesucht hatte, von deren Qualität, vom Anbau, über die Ernte bis hin zur Verarbeitung sie aber überzeugt war, auch anderen anzubieten. Gemeinsam mit dem Biologen Ullmann ist Kirstin Knuffmann Vorreiterin zum Thema Algen als Nahrungsmittel der Zukunft. Auch hier hält sie erfolgreich Vorträge und gibt Workshops, wie Algen einfach und alltagstauglich in unseren Speiseplan eingebunden werden können. Welche Algen kann man essen? Wie bereitet man sie am besten zu und worauf muss man beim Kauf achten? All das und mehr in dieser Folge. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen? Dann abonniere unseren YouTube-Kanal und hol dir das Audio auf iTunes. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Ja, liebe Christine, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Ja, danke schön, dass ich hier bin und ich bin gespannt, was so alles Thema wird.
Vielleicht starten wir gleich damit, dass du einfach ein bisschen was über dich erzählst, über deinen Hintergrund und ja, was dich dazu bewogen hat, dann in dem Bereich zu landen, wo du jetzt tätig bist. Und ja, einfach erzähl mal ein bisschen was über dich.
Also ich habe relativ viel schon gemacht. Das heißt, es ist sehr, sehr vielfältig auch. Also ich habe damals, bin ich aufgewachsen auf dem Bauernhof. Wir hatten halt von Ackerfläche über Nutztierhaltung alles, sodass ich halt wirklich alles mitbekommen habe, was so die Ernährung auch angeht, wo es herkommt, der Anbau, was da alles dranhängt. Und dann habe ich mit 15 beschlossen, dass ich halt die Tiere, die wir dort züchten, nicht essen möchte. Also wir hatten nie viel. Wir hatten ein paar Kühe, die Milch gegeben haben, ein paar Schweine und Hühner und Enten und das ganze Kaninchen. Aber ich habe gesagt, die Tiere, die kann ich nicht essen, weil ich bin ja mit denen auch groß geworden. Und die Tiere im Supermarkt, denen ging es halt definitiv nicht besser. Also habe ich einfach gesagt, dann lasse ich es doch einfach ganz sein. Mhm. Weil Nährwert bringt es mir eh nicht. Und ich habe eh schon mal wenig gegessen. Dann nehme ich halt andere Dinge dazu und achte drauf. Dann habe ich mit Anfang 20 eine Unverträglichkeit gegen Ei- und Milchprodukte entwickelt. Was auch gut so war, sonst hätte ich mich mit der Thematik wahrscheinlich nicht noch mal weiter auseinander mitgesetzt. Und ich muss sagen, selbst wenn ich es jetzt wieder essen könnte, würde ich es nicht mehr machen, weil ich einfach mittlerweile weiß, was da alles noch hinten dran hängt. Mhm. Und bin halt im Prinzip vegan geworden. Ich habe damals auch immer angefangen, also immer viel Sport gemacht, sei es jetzt Indoor-Cycling, Hot Iron, Tanzen, Reiten, was weiß ich, Taekwondo. So dass ich halt dann eine Ausbildung gemacht habe, auch im Instructor-Bereich und dann bis zu 35 Stunden Sport die Woche unterrichtet habe. Das war mir immer ganz wichtig, dass ich halt auch im Sportbereich leistungsfähig bleibe. Und wenn man dann so verrückte Dinge wie 25-Stunden-Marathons fährt, dann muss man, also merkt man einfach ganz klar, wo so die eigenen Grenzen sind und was natürlich auch Ernährung dazu beiträgt. Mhm. Und es ist nicht automatisch so, dass wenn man sich vegetarisch oder vegan oder auch hochköstlich ernährt, dass man dann automatisch sich gesund ernährt, sondern auch da gibt es, wie in jeder anderen Ernährungsform, verschiedene Möglichkeiten, auch seine Ernährung zusammenzustellen. Ich habe dann damals eine ganz klassische Ausbildung erstmal gemacht, weiterhin im Immobilienbereich, habe dann nebenbei weiter Sport unterrichtet und habe dann gesagt, so, ich möchte aber auch noch irgendwas Kreatives in meinem Leben machen. Habe dann erstmal in Köln Abendschule besucht für Fotografie und bin danach nach Barcelona gegangen, habe dann in Barcelona weiter Fotografie studiert, bin danach nach München gegangen, habe dort erstmal gelebt und mich selbstständig gemacht, auch als Fotografin. Und war dann halt wie jeder Fotograf so der große Traum von New York. Bin dann halt nach New York gegangen und war total geflasht, dass es in New York ewig viel vegane Sachen gibt. Mhm. Und so immer, so Stück für Stück kam dann die Rohkost, die immer mal so angeklopft hat, so von wegen, hallo, ich bin auch noch da. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Rohkost ist ja ganz nett, aber ich meine, vegan ist ja super. Was willst du denn noch mit der Rohkost? Und glücklicherweise bin ich dann durch einen Zufall dazu gekommen, in Los Angeles zu landen, als Fotografin auch. Und habe dann natürlich geguckt, weil in Amerika es kocht ja kaum einer. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich teurer, als wenn man es sich im Laden holt.
Ja.
Es ist halt alles auch schön deklariert. Und es gibt eine eigene Rohkostecke, die tatsächlich auch vegan komplett ist im Supermarkt, in ausgewählten Supermärkten. Also habe ich gesagt, ja, dann ernähre ich mich doch einfach rohköstlich, wenn es sich schon anbietet. War gar kein Hintergedanke dabei. Und dann habe ich nach circa 2 Wochen gemerkt, dass das wie so ein riesen Energielevel nochmal dazu war. Also das heißt, ich bin wie im Computerspiel durch eine Tür reingegangen und habe festgestellt, da gibt es irgendwie einen Booster-Knopf, der mich nochmal 10 Level hochpusht, obwohl ich gar nicht wusste, dass es nochmal weitergeht. Und das war für mich so ein Augenöffner, wo ich sagte, das ist ja Wahnsinn, das möchte ich auf jeden Fall beibehalten, dass man so viel Energie und man ein ganz anderes Körpergefühl hat, also dieser bewusste Fokus drauf. Und dann bin ich halt zurückgekommen und es gab es nicht. Also hier gab es gar nichts in der Richtung, außer natürlich Salat, was man so klassischerweise kennt. Aber diese ganzen Powerfoods waren halt einfach hier noch überhaupt gar kein Thema. Das war so ungefähr 2007.
Mhm.
Und dann habe ich für mich immer ein paar Sachen geholt und für mich auch angewendet, Rezepte weiterentwickelt oder ganz viel auch ausprobiert. Und dann kam natürlich von außen immer mehr die Frage, Kirstin, was ist das überhaupt? Warum machst du das? Und auch das ist aber lecker, gib mir doch mal das Rezept und kann ich die Produkte nicht auch bei dir kaufen? Mhm. Und dann habe ich die Homepage aufgebaut, habe gedacht, ach komm, bevor du jedem alles erzählst, machst du auch einfach die Homepage, schreibst da drauf, was du weißt und dann kann man das darüber ordern. Das fing dann bei meinen Eltern an, dass ich einen kleinen Schrank hatte, wo dann immer ein paar Produkte drin standen. Und dann wurde es halt immer größer. Das heißt, irgendwann war dann der ganze Kellerraum, der ganze Keller und dann auch der Flur okkupiert, sodass ich dann halt umgezogen bin tatsächlich mit der Firma, was ja dann als Firma gehandelt wurde. Ich war dann auch auf Messen, weil mich ein Bekannter damals gefragt hat, mein Freund, du, ich habe hier viel zu viel Stand gebucht, willst du nicht dazu? Da ist ja klar, stelle ich mich mit hin und da bin ich halt einfach überrannt worden. Das heißt, ich habe immer weniger Zeit für meinen eigentlichen Job gehabt und habe immer mehr Zeit dann in jetzt Pure reingesteckt, wo ich dann natürlich einfach den Fokus habe auf naturbelassene Lebensmittel.
Also ja.
Mir halt gut tut, wo ich sage, das möchte ich für mich selber nehmen. Das sind Lebensmittel aus einer sozialverträglichen Quelle, sprich vom Anbau, bis die Produkte bei uns sind, schaue ich, dass da natürlich alle Quellen auch fair miteinander handeln und umgehen, dass es vom Anbau her passt, dass die Produkte von der Weiterverarbeitung stimmen. Dann habe ich weiter angefangen, Produkte daraus zu entwickeln, die mir das Leben leichter gemacht haben in der Anwendung, also auch glutenfrei, zuckerfrei, ja, also ohne Füllhilfsriesenstoffe, ohne Aromen, also wirklich ganz naturbelassene, ehrliche Lebensmittel.
Mhm.
Und daraus hat sich halt jetzt Pure entwickelt, haben jetzt bis zu 18 Mitarbeitern, davon sind 10 hier vor Ort in Klötze. Haben wir doch, ja, seit 2010 sind wir jetzt am Markt, also ist jetzt im 8. Jahr.
Wow, doch ganz schöne Zeit schon, ja.
Richtig. Und 2014 habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, einfach mit dem Fokus, was sind Powerfoods, was sind Superfoods, wie integriere ich die in meine normale Ernährung? Weil es ist ja nicht nur wichtig, dass man irgendwelche Pillchen nimmt, sondern es ist halt wichtig, dass die Ernährung ganzheitlich funktioniert, sondern ich muss Spaß dran haben und es muss schmecken.
Mhm.
Und wenn es mir schmeckt und einfach umzusetzen ist, dann kann ich es halt auch im Alltag machen.
Ja.
Das ist A und O. Und was es dann im Endeffekt ist, ist total egal. Also ich versuche meistens das Wort vegan gar nicht in den Mund zu nehmen, weil das doch dann einfach auch viele Leute abschreckt. Deswegen einfach naturbelassene, ehrliche Lebensmittel, pflanzenbasiert. Und das ist eigentlich eher positiv behaftet. Und dann habe ich 2016 mein zweites Buch rausgebracht, das ist Algen, über den Kosmos Verlag. Da haben wir dann auch die Goldmedaille für bekommen im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, sodass halt das Thema Algen halt auch ein Riesenthema bei uns natürlich ist. Also wir haben zum Beispiel Chlorella spirulina, die wir hier in Deutschland in Klötze anbauen. Dann haben wir aber auch Makroalgen mit drin und Algen sind halt ein riesengroßer Bereich, die uns halt Nährstoffe liefern, die wir aus anderen Lebensmitteln halt nicht bekommen. Das heißt, sie haben ein riesengroßes Potenzial. Nestlé hat zum Beispiel eine Zukunftsstudie rausgebracht, wie ist Deutschland 2030? Und da sind Algen halt ein Riesenpunkt neben Insekten und neben In-vitro-Fleisch, was jetzt nicht unser Thema ist, was auch in der Öffentlichkeit vielleicht nicht ganz viel Akzeptanz hat.
Ja.
Und da setzen wir eben halt auch an, weil im Bereich Alge halt einfach ganz viel Aufklärungsbedarf noch ist, weil es halt ein recht, also trotzdem, dass es traditionell sehr verwurzelt ist in den Küstenregionen, empfinden es viele immer noch als neuartiges Lebensmittel. Und auch zum Beispiel die Gesetzgebungen sind nicht eindeutig, was in der Deklarationspflicht zum Beispiel ist. Also es ist immer noch ein Thema, wo viel aufzuholen ist und wo viele Meinungen im Internet zu kursieren, die teilweise aber halt schon sehr veraltet sind. Halten sich aber hartnäckig, stelle ich immer wieder
Ja,
fest.
es ist öfter so, gell, dass sich diese solche solche Meinungen dann besonders hartnäckig halten.
Richtig. Also da sind wir zum Beispiel auch dran, dass wir ein Innovationsforum beantragt haben beim Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Thema Algae Food. Gibt es auch eine Homepage, innovationsforum-algaefood.de. Da in diesem Rahmen machen wir einen zweitägigen Kongress, der halt einfach über die Potenziale von Algen aufklärt, aber auch die Grenzen, die da momentan gesetzt sind. Das heißt, wir haben alle Akteure, sei es jetzt Behörden, Forschung, Entwicklung, Produktentwicklung, Firmen, Köche, also alle, die mit der Thematik Algen auch als in Berührung kommen, können da mitwirken, sodass weltweit einzigartig ein Austausch stattfindet. Was kann man eigentlich mit Algen machen? Wofür sind Algen gut? Also wir haben zum
Ja.
Beispiel in Europa zwei Mangelernährungserscheinungen in klinischer Dimension, das ist Jod und das ist Vitamin B12. Und das betrifft nicht nur Veganer, das ist auch immer schön, sondern
Ja, natürlich.
alle. Und wir können Makroalgen für Jod nehmen, das heißt, wir haben eine natürliche Jodsupplementation in Lebensmitteln, teilweise in sehr hohen Dosen, auch wenn man den Kelp-Kombo nimmt. Wir haben aber auch die Mikroalgen, also Chlorella und Spirulina, die kein Jod enthalten, die wir halt in Deutschland in so einem Glasfondsystem dann noch anbauen, die sehr sauber sind von der Qualität. Die haben natürlich neben Chlorophyll, die Chlorella oder die Spirulina auch das Phycocyanin, also dieser Blaufarbstoff, der als Antioxidant wirkt, und Chlorophyll, Eisen, Mineralien, Proteine, fördern die Wundheilung und sind immunmodulierend. Also die haben wirklich extreme viele Vorteile hat die Chlorella, die wir jetzt haben, auch eine bakterielle Begleitflora. Und die sorgt dafür, dass dieses Vitamin B12 synthetisiert wird. Das heißt, Chlorella kann Vitamin B12 enthalten, muss es aber nicht. Und unsere enthält zu 100% auch noch das bioverfügbare Vitamin B12. Das heißt, in einem Teelöffel, also sind ungefähr 3 Gramm, sind 120% der Tagesdosis an bioverfügbarem Vitamin B12 abgedeckt.
Ja, das ist toll. Es ist ja eben, wie du sagst, einerseits schwierig mit den Algen, weil sie eben als so ein Novel Food praktisch wahrgenommen werden, obwohl sie ja traditionellerweise ganz, ganz alte Lebensmittel sind, die eigentlich immer ein Teil der Ernährung waren, gerade in Küstenregionen oder dann auch oft ja auch gehandelt worden sind, weil es einfach wichtig war. Hat das jetzt also hat Algen auch Novel Food Status in der EU oder ist es schwierig, Lebensmittel jetzt mit Algen zu machen oder welche Schwierigkeiten oder hattest du da Schwierigkeiten?
Es gibt viele Algen, also es gibt sehr viele Algenstämme und davon ist nur ein Bruchteil als Lebensmittel tatsächlich zugelassen. Das heißt, es gibt so einen Toller Stichtag von 1995, wenn das dahin, bis dato als Lebensmittel in nennenswertem Umfang, das ist immer Auslegungssache, in Verkehr war, dann ist es kein Novel Food. Das heißt, wenn das Lebensmittel erst danach in Europa zum Beispiel eingeführt wurde, dann ist es ein Novel Food und dann muss ein sehr aufwendiger Prozess absolviert werden, bevor das überhaupt als Lebensmittel zugelassen wird. Das kann man zum Beispiel mit Stevia vergleichen. Das hat ja auch Ewigkeiten gedauert. Das wurde ja in der Öffentlichkeit dann in letzter Zeit auch wieder wahrgenommen. Da gibt es halt viele Ansätze. Es gibt, wie gesagt, Chlorella Spirulina, die sind halt schon sehr lange auch verankert. Seit Mitte der 60er Jahre wird halt auch aktiver Anbau betrieben. Vorher wurde es meistens wild geerntet. Mittlerweile ist es so, dass viel angebaut wird, überwiegend in Asien. Asien ist größter Produzent und größter Konsument von Algen generell, von Makroalgen und Mikroalgen. Und das kommt langsam zu uns rüber. Also wenn man jetzt zum Beispiel aber sagt, der Kelp der Kombu, der hat ja auch diesen Umami-Geschmack. Das heißt, natürliche Glutaminsäure, die könnte man in der Küche verwenden. Jetzt hat er aber auch oder korreliert er mit einem hohen Jodgehalt. Und der Jodgehalt im Kombu, wir haben es zum Beispiel bei uns deklariert, das sind 1200 Milligramm pro Kilogramm. Das ist schon sehr hoch, aber es ist ein natürliches Lebensmittel. Und natürliches Lebensmittel wird immer anders verstoffwechselt als zum Beispiel jodiertes Speisesalz. Und deswegen, der Gesetzgeber weiß schon, dass Jod in Europa nicht so gängig ist, dann haben wir halt jodiertes Speisesalz fast überall drin, was aber für uns nicht so ein Vorteil bietet, wie wenn wir jetzt einfach ein natürliches Jod, natürlich Jodquelle nehmen. Und da ist zum Beispiel das Problem, dass in Deutschland kein Jodrichtwert festgelegt ist vom Gesetzgeber. Der Gesetzgeber selber, der bezieht sich jetzt auf einen Wert, der vom Bund für Risikobewertung festgelegt wird und, oder wurde. Das ist nur eine Empfehlung, die liegt bei maximal 150 Mikrogramm pro Tag. Was extrem niedrig ist.
Okay.
Wenn man jetzt ein Kelb nimmt, wäre das darauf gerechnet ein halbes Gramm in der Trockenmasse. Stiftung Warentest hat mal ausgerechnet, man kann durch Wässern 80 bis 90% des Jods wieder rausbekommen, wenn man das einfach wässert, umspült und dann das Einweichwasser wegkippt. Man kann das Einweichwasser aber auch nehmen und dann zum Beispiel in Suppen mit dazugeben. Das ist halt das Problem, dass ich zum Beispiel an eine Lebensmittelentwicklung oder ja, neue Lebensmittel damit herzustellen, keiner rangibt, weil wenn der Gesetzgeber sagt, er bezieht sich auf diesen Wert, mit einem halben Gramm Kelb kommt man halt nicht weit.
Ja.
Das ist das Problem. Aber wenn wir jetzt auf Frankreich schauen, liegt der empfohlene Faktor liegt der empfohlene Jodwert um Faktor 100 mal höher, als er bei uns liegt.
Mhm.
Das heißt, die Franzosen, das ist nur ein Land weiter, haben wieder einen ganz anderen Wert. Und in Asien liegt der Faktor um 500 mal höher als bei uns.
Ja.
Und die asiatische Küche gilt als sehr gesund. Das heißt, die Asiaten, es ist auch, zum Beispiel hatte ich mich mit der Frau Dr. Hees auch unterhalten, die referiert auch zum Thema Jod und die hat zum Beispiel auch in ihrer Präsentation eingearbeitet, welche Auswirkungen Jodmangel auch auf das auf den Fötus hat. Also Studien wohl aus England, die das belegen, dass das Kind halt dann einfach enorme Spätfolgen auch mit sich trägt, wenn man Jodmangel hat. Und wie gesagt, das kann man einfach auch über eine natürliche Jodzufuhr in dem Fall regeln.
Ja.
Wir hatten ja auf der letzten Veranstaltung mal mit dem Bob-Ei gesprochen, über diese fermentierte Chlorella-Alge. Mit der kann ich halt ganz natürlich Buttermilch und Ei ersetzen. Das heißt, ich kann über diese Anbaumethode den Nährwert der Chlorella beeinflussen, sodass die halt Fettgehalt von 50% in der Trockenmasse ausbildet. Habe eine sehr ressourcenschonende Anbaumethode. Habe aber dann im Endeffekt, wenn ich das jetzt in Brioche gebe, wo 25% Butter und Ei reinkommen, habe ich 5,4% von dem Chlorella-Mehl, also von dem Bob-Ei drin, im Endprodukt 25% weniger Kalorien und 70% weniger Fett. Mhm. Bei gleichem Geschmack, längerer Haltbarkeit, weniger Kontaminanten, also keine Belastungen, die ich damit reingebe. Also das ist auch eine Sache, die halt, denke ich mal, noch mal mehr in den Fokus rückt, weil es einfach geschmacklich, farblich und von der Handhabung sehr einfach ist und keine tierischen Ressourcen nimmt. Zudem haben Algen halt auch ein sehr hohes Potenzial. Also die wachsen 10 bis 30 Mal schneller als Landpflanzen, was es halt extrem attraktiv macht auch. Und da wir seit mindestens 25 Jahren keine Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzfläche haben, sondern eher pro Kopf eine Verkleinerung, weil wir werden immer mehr Menschen, wachsende Weltbevölkerung, immer mehr Böden stehen der Landwirtschaft auch nicht mehr zur Verfügung. Die Böden sind teilweise sehr ausgelaugt. Das heißt, wir können Algenanbau selbst in Regionen verwenden, die sonst für Landwirtschaft nicht zur Verfügung ständen. Also es kann zum Beispiel auch in Wüsten Algen angebaut werden, weil einfach über die verschiedenen Anbaumethoden auch ein rückführendes System möglich ist. Also zum Beispiel in Glasröhren, es findet keine Verdampfung statt. Das heißt, das Wasser, was dort verwendet wird, kann einfach nachher wieder aufbereitet und weiterverwendet werden. Das ist halt, sind halt enorme Vorteile, die Algen eben auch haben.
Das ist interessant. Ich meine, da gibt es sicher noch viel Potenzial, denke ich, und das muss sich auf jeden Fall was ändern, dass auch die so Sachen wie Algen mehr angenommen werden. Was ich interessant finde, ist, dass, was du gesagt hast, dass das auch schon recht lange in in Deutschland auch praktiziert wird, eigentlich dieser Algenanbau. Und du hast gesagt, die Algen, also die Chlorella und Spirulina, die ihr jetzt verwendet, ist das, habt ihr da oder hast du da mitentwickelt oder habt ihr das, wie ist da dein Kontakt jetzt zu den Herstellern oder zu den Produzenten selbst von dem, von der Chlorella und Spirulina?
Genau, es ist privat sowie beruflich, enger Kontakt. Also mein Mann ist dort Geschäftsführer, das heißt, die bauen quasi die Algen an. Wir haben uns auch damals über die Algen kennengelernt, also noch mehr positiv behaftet, als bei mir eh schon waren. Und wir haben auch das Algenbuch zusammengeschrieben, sodass wir halt hier einfach mehrere Aspekte drin haben.
Ja.
Und da ist halt auch einfach wichtig zu gucken, dass man nicht nur einfach immer sagt, Algen kannst du in Suppe und Salat machen, sondern auch welche Alge ist wofür gut, was hat die für Inhaltsstoffe, warum sind Algen historisch wichtig, warum sind sie in der Zukunft wichtig und wie kann man die halt lecker in alltagstaugliche Rezepte integrieren.
Ja, ich meine, das ist sicher total wichtig, weil vielen natürlich da die Erfahrung beziehungsweise auch die Sicherheit fehlt, wie, was mache ich jetzt damit? Jetzt hat man sich vielleicht mal darüber gewagt und irgendwie so getrocknete braune Stangerl irgendwo gekauft und jetzt hat man die dann monatelang im Küchenkastel stehen und denkt sich, was mache ich jetzt nur damit? Ja? Mhm. Und so ist natürlich auch wichtig oder toll, finde ich, wenn es dann Produkte gibt, die einem auch die Anwendung erleichtern und man dadurch vielleicht, selbst wenn man vielleicht nicht alles dann jetzt ganz auf Ei oder Butter verzichten möchte, aber da man kann zumindest eigene Lebensmittel ja praktisch anreichern oder ja, wie eine Art Functional Food draus machen. Und ich glaube, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, eben da einfach sonstige Quellen von Jod zum Beispiel eben sehr wenig vorhanden sind. Und ich denke, eigentlich ein ja, versteckter Jodmangel wahrscheinlich bei einem Großteil der Bevölkerung in Wirklichkeit vorhanden ist. Ich glaube, da gibt es ganz, es manifestiert sich halt nur nicht jetzt in diesem schwersten Form wie dem Kropf oder dem Kretinismus, aber was man so liest, dürften doch ein unterschwelliger Jodmangel doch generell sehr weit verbreitet sein in der westlichen Welt und auch der B12-Mangel, wie du sagst, ja, und das betrifft natürlich nicht nur die Veganer. Auf der anderen Seite finde ich auch schön, weil sozusagen ein bisschen ein Problem, das ich oft mit veganen Produkten habe, ist, dass sie sehr, sehr künstlich sind, sehr verarbeitet. Oft, weißt du, wenn du liest, ein sonstige Eiersatzprodukte zum Beispiel, da habe ich halt dann 20 Zutaten draufstehen, von denen ich die Hälfte nicht mal aussprechen kann. Und dann sage ich, naja, nehme ich jetzt lieber ein Ei, ja, aus guter Haltung, wo ich weiß, was da drin ist, oder nehme ich ein Produkt mit 20 verschiedenen Zutaten, das aus irgendeiner Fabrik kommen. Und da finde ich natürlich so eine Möglichkeit, wo ich sage, das ist eigentlich die natürliche Eigenschaft der Alge und sonst nichts, was mir dann diese Backeigenschaft zum Beispiel gibt. Oder, und das ist natürlich wieder ein anderes Thema, finde ich. Weißt du, wie du nach einer Mahlzeit länger satt bleiben kannst? Eigentlich einfach. Gesunde, natürliche Zutaten mit reichlich Ballaststoffen und wenig Zucker. Doch was macht man, wenn es in der Früh schnell gehen soll? Probier doch mal mein neues Low-Carb-Knusper-Nussmüsli. Niacin-Genuss-Explosion wird ganz ohne Getreide- und Zuckerzusatz hergestellt. Es ist eine Proteinquelle und versorgt dich nachhaltig mit Energie bei weniger als 5 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten pro Portion. Mit ballaststoffreicher Kokosnuss, Erdmandel und Eiweiß aus Freilandhaltung sowie heimischen Nüssen und Saaten ist alles für den perfekten Start in den Tag mit dabei. Also schau auf Amazon oder lowcarbmüsli.at und probiere die gesunde Alternative.
Genau, das wird sicherlich nicht das Frühstücksei ersetzen, das viele ja sonntags noch auf dem Tisch stehen haben, aber es ist zumindest in Anwendungen, wo es reingearbeitet ist, eine Option, dass man einfach sagt, meine Eltern haben immer noch Hühner, die flitzen auf dem Hof rum, denen geht super, wenn die sich da mal ein Ei von nehmen, da sage ich überhaupt nichts, sollen sie machen. Aber wenn meine Mutter zum Beispiel backt, dann nimmt sie halt auch das Bob-Ei mit rein und verarbeitet das einfach dort mit und es fällt halt gar nicht auf.
Ja.
Was halt auch super spannend ist, es gibt auch eine Calcium-Alge. Mhm. Das ist die Lithotamnium, die kennt man vielleicht schon mal von so Pflanzendrinks. Da steht dann reich an Calcium drauf. Und die haben wir zum Beispiel, die deckt mit 2,5 Gramm, das ist ungefähr ein halber Teelöffel, 100% des Tagesbedarfs an Calcium, 15% an Magnesium. Und ausgehend von diesen 150 Mikrogramm Jod pro Tag würde sie auch 100% des Tagesbedarfs an Jod mitdecken, mit diesen 2,5 Gramm.
Wow.
Die riecht nach nichts, die schmeckt nach nichts. Das ist ein ganz fein vermahlenes weißes Pulver, ist auch nicht knirschig, also ist ganz zart im Mund, wenn man das auch in Getränke, in Joghurt, also man kann es einfach überall mit reinrühren. Ich habe es in Guacamole letztens mit reingerührt, das war, hat man gar nicht, also man merkt es halt nicht. Man kann es einfach überall mit anreichern. Oder was auch ganz spannend ist, unsere Tochter, die wird ja jetzt 4 in 2 Wochen. Riesen-Elsa-Fan und überhaupt Farben sind total toll. Und wir haben jetzt unser Magic Blue, was halt genau das ist. Das ist ein natürliches Spirulina-Blau. Also dieses Spirulin aus der Spirulina-Alge per Kaltextraktion rausgeholt. Und da kann man halt einfach ein blaues Wasser mitmachen oder blaue Zauberlimo oder Eis, Müsli. Oder wenn man halt ein Elsa-Müsli macht, habe ich letztens auch nochmal mit jemandem gesprochen, mit der Nicole, die wir auch getroffen hatten. Die sagt, sie macht ihren Kindern jetzt immer das Elsa-Müsli in Blau mit Haferflocken. Da ist man einfach der Held.
Das ist toll. Ja. Man glaubt ja gar nicht, dass so eine Farbe überhaupt in der Natur dann vorkommt eigentlich und denkt sich, das kommt irgendwie aus irgendeinem Farbstoff oder so.
Genau, das ist es halt. Also wenn man es aufmacht, dann leuchtet es schon fast aus der Dose raus. Mhm. Und man kann damit zum Beispiel auch die Schokolinsen oder Gummibärchen oder was auch immer, kann man damit halt auch einfärben. Mhm. Sodass man halt, oder Eis, wenn man jetzt bei uns zum Beispiel auf Instagram oder bei Facebook guckt, sieht man halt auch ganz viele bunte Bilder. Und das ist halt alles auch über natürlichem Weg gelöst, sodass man halt hier teilweise auch noch wirklich gesundheitliche Vorteile mit dabei hat, die natürlich dann das Fykocyanin auch auslöst.
Ja.
Also man kann hier ganz viele verschiedene Dinge eben mit Algen erschlagen. Oder abgesehen davon ist sowieso eine gute Ernährung das A und O, also eine bewusste Ernährung eben, dass ich nicht so viele Zusatzstoffe drin habe. Das meine ich mit vegan, ist nicht unbedingt immer gesund, bietet aber die Chance dazu, wenn man halt sich einfach mal ausgewogen ernährt und mal guckt, dass man nicht etliche Zutaten auf der Rückseite hat, die man noch nicht mehr aussprechen kann. Das ist dann auch immer wichtig.
Ich glaube, da kann man ja sagen, da trifft sich weg die gute vegane Ernährung auch mit Paleo oder dem Ansatz, den ich natürlich vertrete, eben echte Lebensmittel, möglichst keine Zusätze. Und da passt einfach Algen natürlich auch sehr, sehr gut hinein, ja, weil es einfach eben ein traditionelles Gemüse ist, diese Meeresgemüse, und eigentlich ganz, ganz wichtig sind. Und wir es vergessen haben und verlernt haben und viele sich eben auch nicht richtig rantrauen. Was ist denn so jetzt, wenn du sagst, man möchte jetzt, ich sage jetzt, ich würde jetzt gerne ein bisschen anfangen, auch mehr Algen in meine Ernährung einzubauen. Wo, also einerseits, wie starte ich am besten und worauf, jetzt abgesehen natürlich von deinen Produkten, die natürlich einwandfrei sind, aber worauf muss ich denn so achten? Also gibt es einfach Sachen, wo du sagst, na, aus China würde ich es auf keinen Fall nehmen oder da gibt es Verunreinigungen oder ich muss auf dieses und jenes Label schauen oder mit der und der Alge kann ich eigentlich nichts falsch machen, aber bei der Alge sollte man ein bisschen aufpassen, so ein paar Tipps.
Also es ist so, dass man natürlich, dass Algen wie ein Schwamm funktionieren, wie Pilze, das heißt, oder ja, Pilze ja auch, Pilz vom Straßenrand würde man nicht essen, da geht man halt eher in den Wald, weil Pilze halt auch diese Eigenschaft haben, Dinge zu akkumulieren, also aufzunehmen. Und Algen machen das eben auch, deswegen ist das A und O bei Algen die Qualität. Und da ist es so, dass man teilweise wenig Anhaltspunkte als Endverbraucher hat, leider Gottes, und genau daran arbeiten wir halt einfach, dass wir schauen, welche Deklaration sollte denn da drauf? Ich muss zum Beispiel bei Mikroalgen weder das Herkunftsland noch aufschreiben, noch die Anbaumethode dahin schreiben. Das heißt, wir schreiben bei uns das Herkunftsland hin, wir schreiben, oder die Anbaumethode ist ja klar bei uns in diesen Glasröhren, wenn es aus Deutschland kommt. Bei den Makroalgen schreiben wir den Jodgehalt pro Charge mit dazu. Das heißt, wir geben uns da auch schon sehr viel Mühe. Je mehr Informationen auf der Verpackung zu finden sind, die freiwillig gemacht werden, desto ein besseres Bild macht das natürlich immer. Mhm. Dann ist es so, dass man auch gerne auf Anfrage beim Hersteller mal nach Schwermetallen nachfragen kann, welche Analysewerte denn da rausgekommen sind. Weil durch die unterschiedlichen Anbaumethoden, also wenn ich mir jetzt mal die Mikroalgen wieder rauspicke, habe ich bei Chlorella Open Pond Anlagen, das sind so offene Becken, das sind Betonbecken, das heißt, die sind ungefähr einen halben Meter tief. Dort kreist immer ein Arm, der das Ganze umsetzt, sodass wenn von oben dann Sonnenlicht drauf kommt, die Alge macht ja Photosynthese, ist es wie ein Spinatbrett. Das heißt, die ersten paar Zentimeter kommt noch Sonnenlicht drauf, unten wird es dann schon düster für die Alge. Und dann wird zwar immer mal umgewälzt, aber die wird natürlich dort nie so viel Sonnenlicht abbekommen wie in einem Glasröhrensystem, was ungefähr so faustdick ist, wo halt von allen Seiten Sonnenlicht drankommt. Dann hat man dort auch automatisch immer Schwermetallauswaschungen drin, weil durch das Beton wäscht sich halt auch was raus. Das hat man in den Glasröhren auch nicht. Und wenn man einen Pool hat, weiß man, da kommt halt auch mal was rein, also Niederschlag, Insekten, andere Kontaminanten, die man nicht beeinflussen kann, was dann grobflächig rausgefiltert wird. Aber am Ende der Abernte wird die Alge halt einfach nur verdichtet, sprich zentrifugiert, da wird das Wasser rausgeschleudert, so gut wie es geht, und dann wird es getrocknet. Sprich, alles, was bis dahin drin ist, bleibt auch drin. Und da gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter noch, ist auch zum Beispiel das Bio-Siegel nicht unbedingt ein Garant dafür, dass es gut ist für die Mikroalgen. Weil die Mikroalgen bei der Bio-Verordnung lange vergessen wurden oder keine Rolle gespielt haben. Dann haben die private Bio-Zertifizierer rangemacht und haben halt ihr Bio-Siegel auf die Mikroalgen gegeben, wenn es denn gepasst hat. Und jetzt ist es so, dass es auch das EU-Bio-Siegel drauf gibt. Das heißt, die haben aber nichts anderes gemacht eigentlich als die Kriterien, die früher die Privaten hatten, zu übernehmen. Und die haben leider damals schon nicht viel Sinn gemacht und machen es jetzt halt auch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt für den Anbau für uns gehe, mit dem Glasröhrensystem, wir geben halt hochreines Nitratsalz dazu, was die Alge aber komplett verstoffwechselt. Das heißt, sie bildet da ihr Protein draus, und bei der Abernte versuchen wir, den Wert auch gegen Null zu fahren, sodass es halt nicht mehr drin ist, sondern die Alge alles verstoffwechselt hat. Lässt sich sehr zielgerichtet dosieren, lässt sich auch sehr zielgerichtet nachher rausfinden, wie viel noch drin ist. Das wäre im Bioanbau nicht erlaubt, was für die Landwirtschaft total Sinn macht, weil die Landwirtschaft, wenn ich da jetzt ein Salz aufs Feld gebe, natürlich ist das nicht gut. Wenn ich aber bei der Landwirtschaft arbeite mit Düngemitteln, wie zum Beispiel oder Nährlösungen, Dung oder fermentierte Pflanzenreste, dann oder Knochenmehle, dann habe ich was halt in die Erde reinsickert und über die Wurzeln indirekt wieder aufgenommen wird. Wenn ich diese Dünger jetzt, die sind nämlich im Bio erlaubt, übertrage auf eine Aquakultur und das ins Wasser gebe, gibt das eine total schöne braune Brühe. Die Alge kann nicht mehr optimal Photosyntheseaktivität betreiben, es bleiben definitiv Rückstände im Produkt drin, weshalb wir dann eine wesentlich schlechtere Qualität hätten, als wenn wir einfach unser Nitratsalz verwenden.
Aha.
Und das ist halt einfach das Problem, dass Bio gleichzeitig meist bei den meisten im Kopf mit einem Qualitätsmerkmal einhergeht, was es aber nicht ist. Also Bio ist ein Produktionsstandard und kein Qualitätsmerkmal. Mhm. Und das ist halt einfach das, was bei vielen Sachen landwirtschaftlich Sinn macht, aber in der Aquakultur, gerade bei den Mikroalgen, eben nicht. Mhm. Und die Frage kriegen wir halt recht häufig. Wenn ich jetzt an der Alge zum Beispiel rieche und die riecht nach Fisch, dann weiß ich, wenn ich einen Fisch habe, der nach Fisch riecht, soll ich den nicht mehr essen. Und genauso ist es bei der Alge eben auch. Das heißt, dieser Fischgeruch kommt dann zustande, wenn von der Ernte bis zur Trocknung zu lange Zeitspanne verstrichen ist, sodass einfach das Protein, weil die ja sehr reich an Protein sind, angefangen hat umzukippen. Das heißt, es gammelt.
Mhm.
Dann ist es natürlich nicht das beste Qualitätsmerkmal. Also die Alge darf nach Alge oder auch nach Meer riechen, aber nie nach Fisch.
Okay.
Und das muss der Europäer auch erstmal lernen, wo da die Unterschiede sind.
Ja.
Das ist zum Beispiel eins. Aber ansonsten, wie gesagt, auch gerne einfach bei den Herstellern mal die Analysewerte schicken lassen und mal selber vergleichen, wie ist denn hier der Schwermetall oder die Schwermetallwerte. Mhm. Das ist halt dann auch ganz wichtig. Oder sind die transparent, geben die mir Infos raus, in welcher Anbaumethode das zum Beispiel angebaut wird. Dann kann ich auch Rückschlüsse daraus ziehen.
Ja. Und ist dann so der einfachste Einstieg jetzt wirklich so eben jetzt zum Beispiel so ein Chlorella- oder Spirulina-Pulver zu verwenden oder von der Alge, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, die Calcium. Die Calcium-Alge zum Beispiel. Ich würde sagen, ja, wenn man sich mal da das erste Mal rantasten möchte, dann soll man mal mit sowas anfangen, weil, wie gesagt, es gibt ja Algen ja auch in getrockneter Form, so teilweise in Asialäden, aber auch im Reformhaus, was ja vielleicht schon ein bisschen mehr, ja, da muss man doch vielleicht schon wieder mehr bedenken, wie man es jetzt zubereitet oder wie man es genau anwendet.
Also es kommt immer darauf an, was man möchte. Wenn man jetzt sagt, Vitamin B12 ist natürlich eine Sache. Also ich persönlich nehme halt morgens immer Chlorella, mittags dann Spirulina. Das ist so mein Ding. Ich nehme es gerne auch als Pulver, dass ich es irgendwo mit einarbeite. Und wenn ich unterwegs bin, dann auch gerne als Pressling. Meine Tochter bekommt es morgens jetzt mittlerweile als Pressling. Die lutscht das dann wie Bonbons weg, findet die total lecker. Ansonsten für den Einstieg, klar, die Calciumalge ist super, weil die halt einfach als Pulver überall mit reingegeben werden kann und keinen Geschmack mitbringt. Wenn man jetzt bei den Makroalgen schaut, die haben halt teilweise auch sehr kulinarisch unterschiedliche Geschmäcker. Mhm. Also die Ulva oder Meersalat, der ist sehr mild, schmeckt eher wie so ein Salatblatt fast, ist halt sehr reich an Vitamin C zum Beispiel. Also die Makroalgen haben halt alle Protein mit drin, Mineralien, Jod, kaum Fett. Zum Beispiel die Meeresspaghetti kann ich entweder wie Salzstangen knabbern oder bereite sie wie Spaghetti zu. Das ist natürlich einfach. Dann kann ich sie mixen mit Möhren- oder Zucchini-Spaghetti, was dann auch abends gerne mal eine leichte Mahlzeit ist. Ich kann sie kochen, ich kann sie dann anbraten oder ich kann sie auch einfach rohköstlich zubereiten, indem ich sie einfach nur einweiche. Also das lässt sich sehr einfach verwenden. Wenn ich jetzt so ein bisschen in dieses rauchige Aroma rein möchte, dann nehme ich eher die Dulse-Alge. Die ist zum Beispiel auch reich an Vitamin C oder hat halt ein Antiwurmmittel auch drin, hat noch Antioxidant, sie so einen roten Farbstoff mit dabei. Oder die alten Iren haben die zum Beispiel immer geknabbert zu ihrem Stout. Das heißt, die hatten dann nachher auch durch das Vitamin C keine Skorbut und auch keine Parasiten drin, weil die es halt nicht so spannend finden.
Ja.
Jetzt ist sie wieder da. Super. Also dann kann ich die Wackermeter-Kombo nehmen, die sind halt sehr kräftig und die kann ich dann in eine Miso-Suppe machen, was so klassischerweise ist. Oder die Nori-Alge, die kenne ich ja vom Sushi, das ist die Alge, die eigentlich drum gewickelt wird, die gibt es auch als Flocken. Die schmeckt halt einfach ein bisschen würzig. Also da kann ich halt variieren, wie ich es dann tatsächlich machen möchte. Oder wenn ich das Bob einnehme oder den Algae-Drink, dann habe ich halt diese fermentierte goldgelbe Chlorella und die lässt sich halt auch ganz regulär einsetzen. Ob ich jetzt einen Pfannkuchen mache oder ob ich einen Gugelhupf mache, da gibt es auch ein Rezept auf unserer Seite oder Plätzchen, das merkt man dann auch gar nicht. Also man muss nicht immer merken, dass Alge drin ist. Ja. Wenn man schaut, in 70% aller Lebensmittel ist ja bereits Alge drin. Meistens in Form von Alginaten oder Agar-Agar-Verdickungsmitteln. Ja. Da kommen wir schon mit Alge in Kontakt, ohne dass wir es wirklich wissen.
Und jetzt nur noch sozusagen als Letzte, was ich mir gerade gedacht habe, also die Zubereitung selbst schadet dann den Inhaltsstoffen nicht, oder? Also wenn ich es jetzt in einem Kuchen würde man es ja backen, was ja doch 160 Grad ungefähr wahrscheinlich sind, wenn man es irgendwo in eine Suppe dazu gibt, wird vielleicht auch gekocht oder 90 Grad Wasser. Also das ist jetzt nicht abträglich, der.
Kommt immer darauf an, um was es mir geht. Also natürlich werden sich manche Vitamine, sie sind ja hitzeinstabil, verflüchtigen. Die sind dann halt nicht mehr drin, wobei die Mineralien ja stabil bleiben.
Okay.
Mal gucken, worauf kommt es mir an. Und bevor ich sie, also je öfter ich sie integriere, desto besser ist es ja. Und wenn dann mal das eine rausgeht, das andere, das deckelt sich ja dann über andere Lebensmittel ja auch wieder.
Ja.
Geht schon, das Jod bleibt drin, die Mineralien bleiben drin. Und wenn dann zum Beispiel das Vitamin C rausgeht, man isst ja auch Vitamin C-reiche Früchte zum Beispiel, ja. Das kriegt man dann schon hin. Also da würde ich mir jetzt wenig Gedanken machen. Natürlich, je unverarbeiteter, desto besser, desto mehr Inhaltsstoffe sind drin. Aber es kommt immer auf die Gesamtsumme dessen an, was ich dann esse. Mhm. Das Vitamin B12 ist auch hitzestabil, also das bleibt dann auch drin.
Ja, super. Wow, ja, liebe Kirstin, das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also wieder viel gelernt über Algen, weil es ist ja auch ein Thema, was mich eben wirklich interessiert. Und ich versuche das auch immer wieder mehr bewusst mit einzubauen. Und was mir das jetzt gegeben hat, ist auf jeden Fall ein bisschen den Mut, dann doch einmal zuzugreifen. Weil bis jetzt bin ich immer oft davor gestanden und dachte, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber das gibt ja dann doch, ja, macht wirklich Lust, was auszuprobieren. Ich würde natürlich gerne auch auf deine Website natürlich verlinken, beziehungsweise auch zu deinen Büchern. Weil ich denke, das ist immer gut, wenn man sich auch ein bisschen da beliest, vielleicht, wenn man noch mehr wissen möchte. Gibt etwas, worauf du noch besonders hinweisen möchtest?
Ich würde sagen, einfach ausprobieren. Erstmal die Hemmschwelle verlieren, dass es so ein Riesenbatzen ist, sondern einfach mal ein Produkt ausprobieren, dann das nächste und dann nicht gleich aufgeben, sondern gucken. Ich meine, der Koch entscheidet im Endeffekt darüber, ob das Essen schmeckt oder nicht. Und wenn man jetzt einen Salat macht und ein bisschen was drüber gibt an Algen, dann ist es was ganz Einfaches, was jeder erstmal ausprobieren kann, das Algenflocken drüber zu streuen. Da kann man wirklich einiges mitmachen und halt komplett unterschiedliche Anwendungen oder eben der blauen Alge mit dem Magic Blue anfangen und ein Eisblau machen oder eine blaue Milch machen. Ja. Sowas macht auch Spaß und Essen soll halt auch Spaß machen.
Genau, das stimmt. Und dann kann man sich ein Eisköniginnen Frühstück zaubern und auch die Kinder begeistern. Ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.